hat ihn einmal ausgeliehen, damit er für Nachwuchs sorgt. Und das hat er auch gemacht. Und Felix ist ein unglaublich zutraulicher Hase. Und ich habe dann bei mir beschlossen, er kommt zu uns in den Garten und kann dort rumrennen, im ganzen Garten. Habe den Garten eingezäunt und er hat den ganzen Garten letztendlich für sich oder fast den ganzen Garten für sich. Normalerweise lebt ein Hase im Hasenstall 60 mal 80 cm groß. Und wenn er den Stall verlässt, dann kommt er in die Gefriertruhe oder in den Kochtopf. Und das war's dann. Aber Felix hat ein unwahrscheinliches Glück, möchte ich sagen, und er darf den ganzen Garten haben. Und jemand hat gesagt, er lebt wie im Paradies. Wie im Paradies. Andere haben gesagt, Felix, der ist wie ein Hund. Wieder jemand anders hat gesagt, Felix, lass es mal. Felix ist wie eine Katze. Ich möchte heute Morgen sagen, Felix, der hat auch was Menschliches. Und mir geht es heute Morgen um Beziehung. Beziehung. Wie gesagt, Felix, er darf bei uns im Garten sein und hat allen Platz im Garten. Und er liebt es, in der Gemeinschaft mit uns zu leben. Wenn wir im Garten sind, dann ist er auch sofort bei uns. Ich muss vielleicht dazu sagen, am Anfang haben wir ein bisschen bestochen und immer wieder ein Stückchen Brot oder Karotte gegeben. Und er ist immer gekommen. Er ist immer gekommen, hat sich riesig gefreut, hat es genommen und gefressen. Und es ist nur so eine Beziehung entstanden, eine gewisse Beziehung zwischen uns und Felix. Und er lässt sich gerne streicheln. Normalerweise ist er irgendwo in den Büschen und Sträucher, aber wenn wir kommen, dann kommt er auch und er ist bei uns. Und wenn wir gesehen haben, ich habe noch nie gesehen, dass ein Hase sich so auf die Seite wirft und den Kopf nach oben dreht. Felix fühlt sich unwahrscheinlich wohl in unserer Nähe. Unwahrscheinlich wohl in unserer Nähe fühlt sich. Und er lässt sich gerne streicheln. So Lobpreismäßig, fast ein bisschen, wenn wir in Gottes Gegenwart, wir fühlen uns so wohl, oder? Wir fühlen uns so wohl in Gottes Gegenwart. Wir lassen uns gerne streicheln von Gott. Und das ist so ein Teil unserer Beziehung zu Felix. So eine schöne Liebesbeziehung. Bei einem Tag saß ich auch im Garten und in Milan ist über unsere Grundstücke hinweggeflogen und irgendein Vogel hat Alarm geschlagen und Felix hat es gehört und es ist erstaunlich, er war sofort gewarnt, hat kurz mit dem Hinterfuß geklopft und dann hat er sich in die Büsche geschlagen und er war weg. Und ich dachte dann laut, Felix, du bist doch ein Depp. Solange ich da bin, passiert dir nichts, oder? Oder? Nichts, was ich will. Aber Felix hat lieber auf das Gezwitscher von den Vögeln gehört, wie auf mich. Eine andere Geschichte von Felix. Er hat einen Lieblingsplatz in einem Beet von mir. Es sind viele Steine drin und Steinbrechgewächse und auch ein paar Kakteen und so weiter. Ein Lieblingsplatz hat er dort. Und Felix pflegt es auch, seine Wege zu sich zu bahnen. Ja? Solche Wildwechsel. Und er hat einen Weg dorthin, an diesen Platz. Und im Frühjahr kamen dann Blumenzwiebel hoch und sind Pflanzen dort gewachsen. Ziemlich schnell. Und ich habe ihn beobachtet, wie er vor diesen Pflanzen steht und sich ein bisschen so aufrichtet und mit beiden Beinen gleichzeitig in die Pflanzen reintritt und reinbeißt und da bin ich, mit einer Wut in die Pflanzen reingetreten und reingebissen. Ich habe ihm dann einen Tritt gegeben. Nur leicht, ja. Nur leicht. Aber hat er schon gespürt. habe mir überlegt, ich kenne ihn. Und die Nachbarin von meiner Mutter hat einen alten Apfelbaum, der ist umgekracht und der Stamm ist innen hohl. Und mit meinem Bruder zusammen haben wir ein Stück Stamm geholt und haben ihn hingelegt und gedacht, da kann Felix durch und dann kann er zu seinem Lieblingsplatz kommen. Und er muss keine Blume und nichts niedertreten. Das hat er sich auch angeschaut, ein bisschen rumgeschnuppert, ist auch mal durchgegangen. Als ich nächstes Mal den Platz gesehen habe, war die Blume total niedergetreten. Als ob eine Straßenwalze drüber wäre. So platt war die Blume. So platt war die Blume. Felix denkt in Fluchtwege und die müssen barrierefrei sein. So denkt er. So denkt er. Aber die Blume habe ich gepflanzt. Ich habe die Blume gepflanzt. So viel zu Beziehung. Und noch ein Punkt, das letzte Bild noch. Ich habe einen Stall aufgestellt und bei Nacht muss er in seinen Stall. Es gibt Marder und Füchse und sie würden ihn bei Nacht holen. Aber zumindest die Wahrscheinlichkeit ist da, dass sie ihn holen würden. Und mit all seinen Fluchtwegen, ich denke, er hat wenig Chance gegen einen Marder, ihm zu entkommen. Und deswegen muss er jeden Abend in den Stall. Morgens darf er wieder raus, 7:30, 8:30, kann er schon wieder draußen sein. Aber abends muss er in den Stall und da gibt es richtig Probleme. Er will nicht rein. Er will nicht rein. Er sieht es nicht ein, dass er ins Stall muss. Und jeden Abend fast haben wir Stress miteinander. Und er hat sich viele Verstecke im ganzen Garten, unter den Sträuchern, unter den Bäumen. Überall hat er seine Plätze und seine Verstecke, wo er sitzt. Und wir können ihn dann suchen, müssen ihn raustreiben und müssen ihn in den Stall buxieren. Wir haben lange Stöcke dazu. Damit aus den Büschen raus, wir können ja nicht in die Büsche reinkriechen und da stochen wir um die Büsche rum. Und er beißt immer gegen diese Stöcke und kratzt und macht voller Wut gegen diese Stöcke, geht er los. Inzwischen hat er eine andere Taktik angewandt, er weicht immer aus, hin und her und hin und her. Immer wieder weicht er aus. Bei mir ist, letzte Zeit macht Margot öfter, dass er den Hase in seinen Stall bringt. Und dann kommt sie manchmal wütend. Er hat mich so aufgeregt. Und ich habe gesagt, schlag ihm eine rein. Und meine Frau tut das nicht. Andere Erziehungsmethoden. Sie nimmt den Besen und alle möglichen Möglichkeiten irgendwo. Er mag nicht in diesen Stall hineingehen. Aber er muss da rein. Das ist sein Schutz in der Nacht, die er hat. Und deswegen würde ich so fragen, wie würdet ihr die Beziehung von uns zu Felix beschreiben? Was für eine Beziehung haben wir? Fürsorglich, liebevoll, beschützend schon. Aber es ist wir sind nicht immer eins. Es ist in Wirklichkeit, wir sind keine Einheit. Streicheln, nett, füttern, ja, viele Dinge. Aber was Felix irgendwo fehlt, ein Stück weit, ist das Vertrauen und ich möchte auch sagen, Respekt. Respekt. Er ist bockig. Bockig kommt von Felix. Und er hat keinen Respekt. Er lebt letztendlich sein autonomes Leben, obwohl er bei uns im Garten ist, obwohl er gefüttert wird, obwohl er gestreichelt wird. Aber Respekt fehlt ihm. Er kann nicht akzeptieren irgendwo, dass er glaubt, er wäre der Chef. In Wirklichkeit, und er baut sein Reich mit seinen Flüchtlingen alles. So ist unsere Beziehung. Felix ist einfach super und wir brauchen keine gute Beziehung zu ihm finden, trotzdem toll. Nimm einen Kauf. Aber die Frage für uns ist irgendwo auch, was für eine Beziehung haben wir zu Gott? Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Wie würdest du ganz spontan, die ersten Gedanken sind immer die besten, ganz spontan, wie würde deine Beziehung zu Gott, oder sieht deine Beziehung zu Gott aus oder zum Nächsten? Auch zum Nächsten. Ich denke, das ist sehr ähnlich. Ich möchte heute Morgen einen Gedanken weitergeben. Was haben wir für Erwartungen an Gott? Falsche Erwartungen gibt immer Beziehungsprobleme, oder? Wenn wir falsche Erwartungen an eine Person haben, es gibt Beziehungsprobleme. Wenn wir falsche Erwartungen an Gott haben, es gibt Beziehungsprobleme. Was hat Gott uns versprochen? Was hat Gott uns gegeben? Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir so die Heilsgeschichte durchgehen, da hat Gott den ersten Menschen Paradies gegeben, oder? Das hat er ihnen versprochen, in dem durften sie leben, wie Felix im Garten. Gleich. Gott hat den ersten Menschen eine heile Welt gegeben. Absolut heile Welt. Sie sind nicht gestorben, sie hatten ein Leben ohne Stress, ohne Mühsal. Hatten sie, oder? Sie hatten ein Leben, wahrscheinlich auch ohne Schmerzen. Eine Harmonie, harmonisches Leben, ewiges Leben. Das hat Gott ihnen gegeben. Letztendlich hatten sie, ich möchte mal nochmal das Wort benutzen, keinen Respekt vor dem, was Gott ihnen sonst gegeben hat. Die Grenzen irgendwo aufgezeigt. Hier ist deine Grenze. Und die Folge davon war Beziehungsproblem. Heftig. Und sie hatten Angst bekommen, nachdem sie in Sünde gefallen waren. Ich möchte dazu einen Gedanke einfach weitergeben. Sagt die Bibel, spricht die Bibel von Furcht? Mit Furcht und Zittern schaffen? Ja, sagt sie. Wenn du Angst hast vor Spinnen, gibt es Leute, die Angst haben vor Spinnen? Hast du eine Liebesbeziehung zu Spinnen? Kannst du sie je lieben? Nie, nie. Du wirst sie nie lieben können, eine Spinne, wenn du Angst hast vor sie. Aber Adam und Eva hatten Angst vor Gott, nachdem sie gesündigt hatten, weil Gott für sie jetzt etwas Ungewisses, etwas Bedrohliches war. Ist Gott für uns etwas Ungewisses und etwas Bedrohliches? Nein. Aber Respekt erwartet Gott von uns. Respekt, Ehrfurcht. Ehrfurcht erwartet er von uns. Keine Angst, aber Ehrfurcht. Ehrfurcht oder Respekt vor dem, was er pflanzt. Vor dem, was er sagt. Ehrfurcht, Respekt vor dem. Adam und Eva hatten es nicht, nachher hatten sie Angst. Eine Beziehung zu haben zu Gott. Liebesbeziehung, Vertrauensbeziehung, aber auch Respekt. Respekt, Ehrfurcht. Das ist das Erste. Das Nächste ist, Gott hat den Israeliten eine Beziehung, einen Vertrag angeboten. Was hat er ihnen gegeben? Er hat ihnen nicht das Paradies zurückgegeben. Er hat ihnen ein Land mit Milch und Honig gegeben. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Das ist das, was er ihnen versprochen hat. Und sie hatten es. Und sie hatten Zeiten, wo sie wirklich in der Harmonie mit Gott lebten ein Land mit Milch und Honig. Und die Krönung vielleicht die Zeit bei Salomo, als die Königin von Saba kam. Gott hat ihnen das, was er versprochen hat, gegeben. Ein Land, das mit Milch und Honig fließt. Sie konnten, weil sie treu waren und Gott respektiert hatten, gesegnet sein und erfolgreich. Erfolgreiche Ackerbauern, erfolgreich. Das hat er ihnen gegeben, oder? Oder? Das hat er ihnen gegeben. Sie waren nicht immer sehr respektvoll mit Gottes Wahrheiten und Gesetzen umgegangen. Und wenn man nicht mit den Geboten Gottes respektvoll, dann geht man auch mit ihm nicht respektvoll um. Denn er ist das Wort. Und die Folge war letztendlich, sie haben das verloren, was Gott ihnen gegeben hat. Und dann kam Jesus und hat einen neuen Bund geschaffen. Was hat Gott uns im neuen Bund gegeben? Was für Erwartungen dürfen wir haben? Ist eine gute Frage, oder? Ist eine sehr gute Frage. Und da kam ein Mann zu Jesus und er sagte, ich will dir folgen, egal wohin du gehst. Und das hat Jesus ihm gesagt. Die Füchse haben Höhlen. Die Vögel haben Nester, aber des Menschen Sohn, ich habe nichts. Wieso sagt es Jesus zu ihm? Weil er mit einer ganz bestimmten Erwartung gekommen ist, oder? Er hat eine Erwartung von der Nachfolge Jesus und Jesus sagt, hey, verspreche ich dir gar nicht. Wenn du mir nachfolgen, nicht mit dieser Erwartung. Du hast die falschen Erwartungen an mich. Das verspreche ich dir nicht. Das größte Problem, das Israel hatte, als Jesus auf der Erde war unter ihnen, zumindest das menschliche Problem, war, was war das größte Problem, das sie hatten, menschlich? Die Römer. Die Römer, oder? Die Römer haben Milch und Honig von ihnen abgeschöpft, oder? Sie haben ihnen alles Gute weggenommen, letztendlich. Die Königsherrschaft, Autorität, alles haben sie ihnen weggenommen, was Gott ihnen auch so verheißen hat an Überfluss. Und ganz Israel hat erwartet, dass Jesus die Römer rausschmeißt oder besiegt. Auch die Jünger haben erwartet, dass Jesus die Römer besiegt und rausschmeißt. Böse Enttäuschung, oder? Falsche Erwartung. Jesus hat es nie getan. Einfach zu überlegen und dann haben sie selber versucht. Und den Erfolg sehen wir. Die Folgen waren furchtbar. Jesus ist nicht gekommen, die Römer rauszuschmeißen, sondern er sah ein anderes Problem. Einmal folgen ihm viele Leute nach und Jesus sagt zu ihnen, wenn du mein Fleisch nicht esst, mein Blut nicht trinkt. Sie sind ihm nachgefolgt, haben die falschen Erwartungen gehabt an ihn. Und funktionierte letztendlich die Beziehung nicht. Jesus hat sie abgebrochen. Was hat Gott uns versprochen? Im Lukas 12, Vers 32 steht es. Möchte ich lesen? Möchte mal anschauen, einen Text auch. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Ich denke noch gerade dran. Die Israeliten sind 40 Jahre durch die Wüste gelaufen und ihre Schuhe wurden nicht verschlissen. Wann haben wir das letzte Mal unsere Autoreifen gewechselt? Unsere Autoreifen verschließen. Wir lesen das im Lukas 12, Vers 32, da heißt es: Fürchte dich nicht, kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben oder das Reich Gottes zu geben. Ist gut, oder? Ist gut. Gott hat uns im neuen Bund sein Reich gegeben. Wie sieht es aus? Erst einmal den Himmel. Das Erste ist erstmal das Vordergründige, was Gott uns erstmal, das Wichtigste, was er uns gegeben hat. Er hat uns den Himmel versprochen. Wir sind Bürger des Himmels. Wir dürfen in den Himmel. Wir haben ewiges Leben. Wir sind beim Vater im Himmel in der Ewigkeit. Und das ist unser Ziel. Und da ist unser Lohn. Unser Lohn ist im Himmel. Oder? Nicht hier. Nicht hier. Das ist das Erste, was er uns gegeben hat. Gott hat uns den Himmel versprochen bei ihm. Und das sollte unser Ziel sein. Und in dem zu leben, was Gott für uns gegeben hat. Und nicht andere Dinge. Den Himmel. Und wenn wir ein Ziel haben, dann gehen wir einen klaren Weg, einen geraden Weg. Und dann sind wir nicht enttäuscht, wenn Dinge in diesem Leben nicht so laufen, wie sie laufen sollten, wie wir uns das gern gewünscht hätten. Das Erste ist Himmel, was er uns gegeben hat. Und das muss unser Ziel sein und unser Leben muss sich darauf ausrichten, Himmel. Dafür sind wir bestimmt. Und das Zweite ist letztendlich diese 70, 80, vielleicht 90 Jahre, die wir hier sind. Was hat er da versprochen für das Hiersein? Wie sieht Himmelreich oder die Königsherrschaft oder das Reich Gottes hier aus? Im Lukas 17, Vers 20, ich lese aus Schlachter. Da schreibt das Wort Gottes, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren, mit äußerlichen oder mit äußerlicher Wahrnehmung oder mit äußerlichen Gebärden. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichem, sondern inwendig in euch. Oder unter euch auch. Oder in der Liebe untereinander, unter euch. So kommt das Reich Gottes. Deswegen war so viel Enttäuschung bei den Israeliten und so viel Enttäuschung oft bei Menschen. Das Reich Gottes kommt in uns. Es kommt in uns. In uns fängt es an. Unter uns fängt es an. Wir haben jetzt das Reich Gottes in uns. Und Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zuerst nach dem in uns. Nicht äußere Dinge. Zuerst in uns muss das Reich Gottes Raum und Gestalt haben, oder? Oder? Nicht äußere Dinge. Und das ist so wichtig, wo wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und auf äußere Dinge schauen. Er hat uns nicht das Paradies versprochen. Noch nicht mal sehr erfolgreich zu sein, wobei die ganze Evangelium fließen ineinander. Gott ist immer dasselbe. Habe ich heute Morgen gehört. Immer dasselbe. Aber entscheidend ist, wo sind unsere Blicke hingerichtet. Was hat das Reich Gottes für eine Substanz? Was hat das Reich Gottes für eine Substanz, wenn es in uns ist? Letzten Wochen hatte ich mal kräftig Zahnschmerzen. Du kriegst eine Tablette, oder? Hat eine Substanz. Hat eine Wirkung. Die Zahnschmerzen waren weg. Was hat das Reich Gottes für eine Substanz in uns? Es hat eine Substanz, oder? Paradies hat Substanz gehabt. Das Land mit Milch und Honig hat Substanz gehabt. Was hat das Reich Gottes in uns für eine Substanz? Es ist wichtig, oder? Im Römer steht es, das Reich Gottes, habe ich jetzt gar nicht gehört, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo sind wir im Heiligen Geist? Haben wir Friede und Freude und Gerechtigkeit, wenn wir in Jesus sind und das Kreuz in Anspruch genommen haben. Das Reich Gottes ist Friede und Freude. Und das ist eine Substanz, oder? Ist das Reich Gottes stärker wie alles andere auf der Welt? Alles stärker wie alles andere auf der Welt. Der Friede Gottes ist höher wie alle menschliche Vernunft. Oder? Es hat Substanz. Ich bin mit einigen Kollegen oder manchmal auch zusammen gewesen und sie haben gefragt, wie geht's dir? Wie geht's dir in deiner Krankheit, die du hast? Und ich habe gesagt, ich bin glückselig. Ich bin glückselig. Mir geht so gut. Ich bin voller Freude, voller Dankbarkeit. Ich bin glückselig. Mir geht's gut. Mir geht's nur gut. Mir geht's viel besser wie vor dem Unfall, vor der Krankheit. Ich habe eine Antwort bekommen, Luft. Schön, dass du treu bleibst. Und ich habe mit Margot nachher geredet und gesagt, ich habe nicht zugehört, oder? Hat nicht zugehört. Vielleicht geht es mir ja beim Predigen manchmal auch so. Ich habe von dem geredet, was ich habe. Ich habe etwas. Ich habe etwas. Ich habe Freude und Frieden, Glückseligkeit. Ich habe Liebe gekriegt. Ich habe etwas. Es ist Substanz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Da ist Substanz da. Wenn ich eine Tablette nehme, habe ich Substanz drin. Wenn ich Alkohol habe, habe ich Substanz. Wenn ich was esse, habe ich Substanz. Ich habe etwas. Das ist real. Es ist real. Ich habe Freude. Ich habe Frieden. Ich habe Lieben. Ich habe Freiheit im Heiligen Geist. Und das ist stärker wie alles, was in der Welt ist. Das Reich Gottes ist stärker. Das habe ich. Oder sollte ich haben. Das hat Gott mir gegeben oder dir gegeben. Das hat er jedem gegeben. Stärker wie alle. Und vorher war ich unzufrieden, hatte keinen Frieden und hatte keine Freude. Wenn ich Umstände gesehen habe und dann bin ich krank und liege im Krankenhaus, dann sehe ich keine Umstände. Dann habe ich Freude und bin glückselig. Und hab Frieden, der höher ist wie alle menschliche Vernunft. Das ist das, was Gott uns versprochen hat. Das ist das Übernatürliche. Das ist das Göttliche, in dem wir leben dürfen. In dem wir leben dürfen. Also liege ich im Krankenhaus, kommt natürlich zu zweit, sind wir immer im Zimmer, ein Mann reingekommen, ein sehr kluger Mann, sehr belesen. Wir haben viel diskutiert. Meine Frau hat ihm Erdbeeren geschenkt, der Wolfgang hat ihm Kirschen geschenkt. Wir haben diskutiert und gestritten. Ein sehr kluger Mann. Als er gegangen ist, kam ein Moslem in mein Zimmer. Wir alle hatten ein riesen gesundheitliches Problem. Aber die Frage ist, was habe ich was die nicht haben. Oder was habe ich, das die nicht haben? Wo ist der Unterschied zwischen jemand, der in Christus ist und jemand, der vielleicht sehr klug ist oder der eine andere Religion hat, was auch immer? Wo ist der Unterschied? Wir haben das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude in Christus. Wir haben lebendige Hoffnung. Das ist das, was wir in Christus haben. Eine lebendige Hoffnung Zukunft. Wir haben Liebe von Gott. Das ausgegossen in unser Herz. Das ist das, was wir haben oder haben sollten. Das ist der Unterschied. Das ist das, was Gott uns versprochen hat. Er hat uns sein Reich versprochen und so sieht das Reich erstmal aus. Erstmal so übernatürlich. Über allen menschlichen Verstand. Über alles hinaus. Ich habe das Lied, ich habe schon mal zitiert, das sagt, mir ist wohl in dem Herrn, sagt ein Mann, schreibt ein Mann. Horatio Spafford. Er hat seine Familie, fast seine ganze Familie, bei einem Schiffbruch verloren. Und dann bringt er ein Lied heraus, mir ist wohl in dem Herrn. Weiß nicht, war er froh, dass er seine Familie entsorgt hatte, dass ihm wohl ist, oder? Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Wie kann ein Mensch, der fast seine ganze Familie verloren hat, ein Lied dichten, mir ist wohl im Herrn? Weil das Reich Gottes in sich hat, oder? Weil das Reich Gottes, weil er Freude und Friede im Heiligen Geist hat. Weil er allen Trost im Heiligen Geist hat. Deswegen kann er sagen, mir ist wohl, übernatürlich, oder? Stärker wie alle äußere Umstände. Stärker, das was in uns ist, Reich Gottes, ist stärker wie jeder äußere Umstand. Und danach sollen wir trachten, zuerst, ob wir in der Liebe sind, oder? Zuerst, ob wir im Frieden sind, ob wir in der Freude sind, in Dankbarkeit sind. Zuerst nach dem trachten und dann unseren Weg gehen. Und wenn wir das haben, dann treten wir nicht die Pflanzung Gottes um, oder? Aber wenn wir das nicht haben, dann in der Wut treten wir dann vielleicht manchmal in die Pflanzung Gottes und das, was Gott tun will, oder? Oder? Da ist ein Weg, den Gott uns gegeben hat. Da ist ein Weg. Zuerst sollen wir nach dem Reich Gottes tragen. David sagte so, du, deine Liebe ist mir lieber wie Frauenliebe. Stärker wie alles. Und Frauenliebe ist, ja, mag ich sehr gern, als man liebe ich. Du gibst mir mehr Freude wie die, die in der Ernte sind, und eine große Ernte, die erfolgreich sind, stärker. Die Freude von Gott ist stärker wie erfolgreich sein. Die Liebe von Gott ist stärker wie das, was je ein Mensch geben kann. Ob wir nun eine Liebe von Menschen haben oder nicht. Manche haben vielleicht wenig Leute um sich herum, aber die Liebe von Gott ist immer stärker. Das kann dir keine Frau und kein Mann geben, das, was dir Gott gibt, wenn du es geschmeckt hast. Das kann dir kein Mann und keine Frau geben. Diese Liebe ist stärker, diese Freude ist stärker wie jeder äußere und wie jedes menschliche Gefühl. Das ist übernatürlich, das ist göttlich. Das ist das Reich Gottes in uns. Es hat Substanz. Wir müssen es nicht tun, doch wir müssen es auch tun, sonst geht es nicht weiter. Aber wir denken oft im Tun, dann denken wir, haben etwas. Oder wir sollten danach trachten. Und zu trachten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist oft, ich wünsche mir einen paradiesischen Zustand. Herr, wenn dies und wenn jenes und wenn der Bruder und wenn die Frau und wenn der und wenn dort, dann. Und unser Augenmerk ist auf das gerichtet. und ich möchte Volk und mein Land mit Milch und Honig überfließt. Dann. Und unser Augenmerk, unser Ziel, unser Gebet, unser Trachten ist oft in die Richtung. Der Herr sagt, zuerst. Und der Herr prüft. Und es ist gut, dass der Herr uns prüft. Besser jetzt geprüft zu werden, wie in der Ewigkeit vor dem Herrn zu stehen, oder? Besser jetzt durch manches durchzugehen, wie in der Ewigkeit vor Gott zu stehen und der Herr muss sagen, hey, falsch. Deine Werke sind weggebrannt, du hast nichts. Besser jetzt. Deswegen ist die Frage eigentlich für uns nur oder für mich heute Morgen in unserer Beziehung, was hast du? Was hast du? Hast du das Recht Gottes in dir? Hat das Recht Gottes in dir Substanz? Hat es Substanz in dir? Oder nach was trachtest du? Nach einer heilen Welt um dich herum? Die wird es nie geben. Was hast du? Die Frage musst du dir selber stellen. Und nach was bist du ausgerichtet? Was suchst du? Amen.